Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Kolumbus und Belgiens König Leopold II., Robert Koch und jetzt auch Immanuel Kant. Heroen aus Kultur, Seefahrt, Forschung und Monarchie stehen, ausgelöst durch die Black Lives Matter-Proteste, auf dem Prüfstand. Stets mit der Option, dass ihre Denkmäler ins Wanken geraten und womöglich zu Fall gebracht werden. Wer suchet, der findet. So sieht es die Landeskonservatorin von Sachsen-Anhalt, Ulrike Wendland, gestern im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Wenn ich jedwede Biografie von historischen Persönlichkeiten mit dem Wissen von heute kritisch prüfe, werde ich immer etwas finden.
Tja, das Wissen von heute und das Handeln von damals. Ein Gespräch darüber gleich mit dem Kulturwissenschaftler Jürgen Wertheimer. Außerdem bleiben wir nicht auf dem Teppich, sondern sprechen über ihn, genauer über Tapisserien von Raphael, derzeit zu sehen in Dresden. Und wir berichten von zwei wundersamen Premieren an den Münchner Kammerspielen. Lesen bildet, lässt uns andere Perspektiven einnehmen. Lesen stärkt Empathie und soziale Kompetenz. Lesen, die Wunderwaffe gegen Engstirnigkeit und Intoleranz. Doch so wenig der Satz stimmt, dass böse Menschen keine Lieder haben, so wenig ist natürlich auch die Literatur ein vollkommener Quell wohlmeinender Gedanken. Mit Worten, das erleben wir Tag für Tag in allen Sprachen dieser Welt, kann Gutes wie Böses ausgedrückt werden. Grund für uns, in der gegenwärtigen Rassismusdebatte einmal einen Blick in die europäische Literaturgeschichte zu werfen. Und zwar mit Jürgen Wertheimer. Er ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen. Vor kurzem ist sein Buch Europa, eine Geschichte seiner Kulturen erschienen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt. Herr Wertheimer, in welchen literarischen Klassikern springt uns Rassismus unverhohlen an? Woran denken Sie zuerst?
So gut wie alles. Sie können bei Medea beginnen, die in dem Moment, in dem sie dem Staatswesen nicht mehr nützlich ist, als Barbarin, als Wilde erkannt und verachtet wird, über Shakespeare bis hin zu Heinrich von Kleist und der Moderne. Es ist eine zentrale Unterstimme der europäischen Hochliteratur, wenn man an Shakespeare denkt.
Ist dann die Folge richtig zu sagen, Shakespeare war ein Rassist? Sie denken an Othello zum Beispiel, um so ein paar Namen mal ins Spiel zu bringen.
An Othello, an Shylock im Juden von Venedig, an Caliban im Sturm. Wir sollten uns ein für alle Mal, glaube ich, darüber verständigen, dass zwischen Rassist sein, zwischen dieser Zuschreibung, jemand wäre ein Rassist, und dem Thematisieren rassistischer Strukturen ein gewaltiger Unterschied besteht. Und jeder, der rassistische Strukturen oder Themen oder Ereignisse oder Gefühle leugnet, der ist eigentlich die gefährlichere Kategorie des Rassisten. Es auszusprechen, es zu thematisieren, es zu reflektieren, es plastisch darzustellen, das ist doch eine große und verdienstvolle Angelegenheit. Shakespeare macht das zum Beispiel im Othello exemplarisch. Dieser in den Staat Venedig vollständig integrierte Mustergeneral Othello wird in dem Moment suspekt für die Gesellschaft, nicht wegen seiner Hautfarbe, sondern in dem Moment, in dem er es unternimmt, mit einer Tochter aus bestem venezianischen Hause nicht nur Kontakt aufzunehmen, sie aber auch nicht zu entführen, sondern sie heiraten zu wollen. In dem Moment schrillen die Alarmglocken, weil die Community argwöhnt, hier würden Vermischungen, hybride, moorische Existenzen, wie es heißt, entstehen. Also in diesem Moment springt der immer latent vorhandene Rassismus an die Oberfläche und wird zum politischen Instrument. Und dieser Punkt interessiert mich, den finde ich spannend. Wann aktivieren wir unsere rassistische Munition in uns allen?
Also für Sie ist es gar nicht interessant, ob Shakespeare womöglich auch Teil dieser Community gewesen wäre, sondern vielmehr ein Verdienst, dass Shakespeare uns solche rassistischen Muster und Strukturen vorgeführt hat.
Herausarbeitet und die Eckpunkte, die Problemzonen herausdestilliert. Wir sprechen immer von Rassisten und sprechen dann davon, dass eine Hautfarbe den Unterschied macht. Nein, das noch schlimmere Problem scheint mir die Zuschreibung der Vermischung.
Jürgen Wertheimer, Sie differenzieren, wenn ich Sie richtig verstehe, zwischen dem Werk und den Mustern, die darin gezeigt werden, und der Person. Kommen wir vielleicht von den Dichtern, bei denen wir gerade waren, zu den Denkern. Der Philosoph Immanuel Kant, Vater der Aufklärung, wird mal wieder, muss man sagen, wegen seiner rassistischen Schriften kritisiert. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur hat der Historiker Michael Zeuske sogar gesagt, Kant habe den europäischen Rassismus mitbegründet. Und daraufhin titelt nun heute die Zeitung Die Welt, rollt auch Kants Kopf. Herr Wertheimer, gilt es auch so einen Gedanken mal anzudenken, einen Immanuel Kant vom Podest zu holen, also nicht zwischen Werk und Person zu unterscheiden, wirklich die Person anzugreifen?
Ja, also ich finde das einen völlig falschen Zugriff, abgesehen von der schrecklichen Sprache, die sich bereits in diesem Verteidigungsgestus manifestiert. Köpfe müssen rollen. Also sucht man Sündenböcke für etwas, an dem man selbst beteiligt ist. Europa war seit Jahrhunderten ein Laboratorium des Rassismus. Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Abgrenzungsnotwendigkeit. Europa ist ein Geflecht von Differenzen und wir brauchen zur Orientierung Abgrenzungen. Ich würde sagen, der Rassismus ist aus Abgrenzungsnotwendigkeit entstanden. Und ist dann, als man entdeckt hat, dass es ein vorzügliches Herrschaftsinstrument ist, natürlich zum System ausgebaut worden. Und Kant war auch nur eine Stimme in diesem großen Diskurs. Im Hintergrund dieser Stimme steht die wirklich gefährliche, aber ungemein erfolgreiche Fiktion der Überlegenheit der Weißen. Nun benutze ich doch dieses Wort Rasse. Damit haben wir die Welt erobert. Das soll man vielleicht nicht vergessen. Mit unseren Worten, unseren Vorstellungen, unseren Mythen haben wir Südamerika, Nordamerika, Afrika erobert und nach unseren Mustern kreiert. Und das Zentrum dieser Ideologie ist nun mal die Entwicklung und die Durchsetzung der wahnwitzigen Idee, die weiße Kultur sei die überlegene.
Sie haben für den Titel Ihres jüngsten Buches Europa, eine Geschichte seiner Kulturen, bewusst den Plural verwendet, Kulturen. Und Sie sprechen sich dagegen aus, ganz Europa als gleichförmige Gemeinschaft mit einem einheitlichen Wertesystem zu sehen. Verbindet also der Rassismus vielleicht Europa?
Der Rassismus verbindet mittlerweile die ganze Welt. Und es ist gut, dass diese Diskussion jetzt aufbricht, dass man sie führt, dass man sie nicht umschleicht, dass man nicht Worte tilgt und glaubt, damit würde man Wirklichkeiten tilgen. Wir müssen diesen verbalen Stolperstein des Begriffs Rassismus schon aushalten und zum Anlass nehmen, uns darüber zu verständigen. Für Europa ist er ein zentraler Punkt. Das zu leugnen, wäre eine der größten und verhängnisvollsten und folgenreichsten Verirrungen. Also wir haben diesen Virus nicht nur eingefangen, wir haben ihn wie in einem Laboratorium hergestellt und müssen jetzt, haben auch jetzt die Verpflichtung, mit ihm umzugehen. Die Literatur ist ein Indikator. Wenn ein Philosoph solche Äußerungen tut, ist es ein Indikator für die Wichtigkeit, für die Relevanz dieser Fragestellung und nicht ein Anlass, als Sprachpolizei aufzutreten und einzelne Begriffe zu stigmatisieren und zu tilgen. Jetzt beginnt die Arbeit an diesem riesigen, uns bisher lenkenden Problem. Es steckt noch etwas anderes dahinter. Eines ist die Entdeckung der Dominanz durch rassistische Vorstellungen. Man blicke nur noch einmal in Shakespeares Tempest, wo Caliban zum fremden Untermenschen an sich gemacht wird, aber Prospero, der terminologische und mit Begriffen agierende philosophische Held der Szene ist. Das ist das eine. Das andere ist die Angst. Ich würde behaupten, hinter jedem rassistischen Akt steckt auch eine irrationale Angst, verdrängt zu werden. Und das beide Momente, das der Dominanz und das der Ängstlichkeit, macht dieses Phänomen so stark und lässt uns auch gegen so einen gravierenden Verstoß, wie jetzt in Amerika zutage getreten ist, so heftig und fast weltweit reagieren, zu Recht.
Sie sprechen die Ereignisse in den USA an. Kommen wir nochmal zur Aktualität. Sie möchten keine Sprachpolizei, haben Sie gerade gesagt. Wir beobachten derzeit den Sturz zahlreicher Denkmale. Die Protagonisten zum Beispiel europäischer Kolonialherrschaft werden da vom Sockel gestoßen. Wie also heute im Jahr 2020 umgehen mit solchen historischen Relikten, ob sie literarisch sind oder ob sie kolonialgeschichtlich sind?
Gut, also man kann auch mal ein Denkmal stürmen und stürzen. Das ist eine uralte kulturelle Tradition. Würde ich jetzt auch nicht so sehr davon erschrecken. Ich würde nur keine Heilung mehr daraus erwarten. Die Heilung kann allein geschehen durch Reflexion und Thematisierung. Ich habe in meinem Europabuch immer darauf hingewiesen, dass Europa ein Kontinent des Aushandelns ist. Des Aushandelns zwischen Differenzen der Anschauung, der Rasse, der Herkunft, der kulturellen Traditionen. Und dazu würde ich stehen. Wir brauchen jetzt mehr Kommunikation denn je, auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Formen, um diesen Moloch des Rassismus in uns überhaupt erst sichtbar zu machen, ihn nicht von uns zu fernzuhalten, zu verdrängen, ihn nicht auf andere zu projizieren und sagen, seht mal, was dort schreckliches Ereignis ist. Es passiert in uns, im Alltag, jederzeit. Und wir müssen uns im Grunde erstens dazu bekennen, eine klare Analyse machen, dazu gehört dann auch Kant, Exegese. Was nützt es jetzt, einen Philosophen vom Sockel zu stürzen oder ihn um einen Kopf kürzer zu machen? So viele Köpfe haben wir auch nicht, dass wir uns das leisten können. Nein, man muss ihn zum Anlass nehmen, jetzt diese Debatte zu führen. Und die Frage nach Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Religion, alles Fragen, an denen wir uns abarbeiten müssen, jetzt neu und unter veränderten Vorzeichen, denen von 2020 aufzunehmen. Sonst erliegen wir dem Sog eines Traditionalismus, einer unreflektierten Verkettung an die Vergangenheit, einer neuen Mythologisierung oder Dämonisierung. Kurz, da liegen Aufgaben vor uns. Und mit dem Tilgen eines Begriffs ist nichts, aber auch gar nichts geleistet.
Das meint der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer von der Universität Tübingen. Natürlich sollte es einen Tusch geben zum Abschied, einen Endspurt, der durch ganz München führen sollte, einen Intendantenabgang, den auch das überregionale Publikum nicht so schnell vergessen würde. So war es geplant, nach 5 Jahren mit Matthias Lilienthal an der Spitze der Münchner Kammerspiele. Eine 24-stündige Busfahrt auf den Spuren von Roberto Bolaños mächtigem Roman 2666. Damit wollte sich Lilienthal verabschieden und sich wieder in Richtung Berlin aufmachen, wo vielleicht ein frischerer Theaterwind gewünscht ist als in München. Also, nichts wird aus der Bustour. Dafür aber gab es gestern Abend 2 Uraufführungen. Auch das vielleicht schon mehr, als man zu Corona-Zeiten hoffen durfte. Zum einen Enis Marcis Stück Wunde oder Wunder und die Theaterinstallation Oracle von Susanne Kennedy und Markus Selk. Sven Rickleps berichtet.
Are you ready to meet the Oracle? Good. Wait.
So also sieht es aus, das Theater in koronalen Zeiten. Es wird Abstand gewahrt und zugleich versucht, ganz nah zu kommen, wie hier in der immersiven Installation Oracle. Schon mehrfach haben sich die Regisseurin Susanne Kennedy und der Künstler Markus Selk bemüht, das Theater als rituellen Raum zu reaktivieren und dabei zugleich posthumane Welten zu erkunden. Und wie schon bei den Arbeiten an der Berliner Volksbühne hat Selk nun auch in den Münchner Kammerspielen die begehbaren Räume in psychedelische Welten verwandelt, deren Atmosphäre zwischen Drogenfantasien und tiefem Bewusstsein changiert. Darin bewegen sich die von Susanne Kennedy in Szene gesetzten, bunt gewandeten Figuren, die den einzelnen eingelassenen Zuschauer durch den Parcours leiten und diesmal nicht durch die für die Regisseurin sonst üblichen Masken verfremdet sind, sondern durch den Corona geschuldeten Spuckschutz. Erkenne dich selbst, darum soll es gehen, denn darum ging es schon dem berühmten Orakel von Delphi, zu dem man allerdings einst nächtelang hinabstieg und nicht wie in dieser Theaterfassung in einer halben Stunde hingeschleust wurde. Denn tatsächlich ist trotz der durchaus überwältigenden Bilderflut und dem sehr präsenten Soundtrack innerhalb dieser kurzen Zeit nicht wirklich einen Bewusstseinszustand zu erreichen, der dann die Begegnung mit dem Fragen beantwortenden Orakel tatsächlich zu einem Ereignis machen könnte, auch wenn dies in Gestalt einer künstlichen Intelligenz eigentlich faszinieren sollte. Und so stellt sich bei Oracle, wie schon bei den vorangegangenen Arbeiten von Kennedy und Selk, leider erneut die Frage, ob sich jene Zustände von Ritual, Bewusstseinserweiterung und Transzendenz auf dem Theater überhaupt herstellen lassen.
Unbehagen, das einen Körper haben, am Leben sein.
So also sieht es aus, das Theater in koronalen Zeiten. Ein Plexiglastisch, darauf ein Gebirge von sorgsam dekorierten Puddingskulpturen aus glitzernd gefrorenem Wasser, das langsam vergänglich fortschmilzt. Daran sitzend 4 Frauenfiguren, denen Rosen aus Stiefeln hervorbrechen oder auch Haar auf der nackten Männerbrust wächst. Und darum ein Bannkreis, der den Abstand hält zu den 20 mundschutzmaskierten Zuschauern, die sich im Raum bewegen. Enis Marcis Wunder ist wie so oft bei dieser Autorin ein weder situatives noch psychologisches Sprachgetüm, das einen assoziativen Gedankenstrom bei seinen Bewegungen durch ineinander geschachtelte Assoziationsräume nachzeichnet. Diesmal spannt sich der Text zwischen Selbstoptimierung und Transzendenz und beschäftigt sich vor allem mit dem weiblichen Körper und den Verletzungen, die sich über die Jahrhunderte in ihn eingeschrieben haben. Immerhin lässt sich der Titel Wunder wegen der Leerstelle vor dem R auch als Wunde R lesen. Dabei kommen Ikonen wie die Barockmalerin Artemisia Gentileschi, die heilige Elisabeth von Thüringen, Mutter Teresa oder auch der Pornostar Sexy Cora zu Wort. Zugleich beschäftigt sich das Stück mit Phänomenen wie dem Körperkult oder auch der Magersucht.
Die Gemeinschaft derer, die stillschweigend verzichten, war mir bis dahin fremd. Ich war einmal allein gewesen, jetzt war ich eine von ihnen.
In den Münchner Kammerspielen hat Regisseur Felix Rothenhäusler zusammen mit seinem vierköpfigen Ensemble Enis Marcis Theatertext Wunder als das gelesen, was er ist, als Sprachpartitur, die eine ganze Welt einfängt und nun unter pandemischen Auflagen als eine ebenso dezente wie durchaus faszinierende Tafelrunde mit akustisch verfremdetem Sound in Szene gesetzt wurde.
Sven Rickleps über die Wiedereröffnung der Münchner Kammerspiele und den allmählichen Abschied von Intendant Matthias Lilienthal. 2020, eine Jahreszahl eigentlich wie gemacht für Jubiläen, für Gedenkjahre, pompöse Abschiede und hoffnungsvolle Neustarts. Beethoven, Hölderlin, Raphael, um nur mal die Kulturgranden zu erwähnen, an ihren ausgebremsten Gedenkjahren zeigt sich, dass 2020 ein ganz besonderes Jahr ist. Doch jetzt kann, dank der Lockerungen, in Dresden Raphael gewürdigt werden. Sein 500. Todestag ist Anlass für eine Sonderausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister mit den berühmten Dresdner Bildteppichen, einst in Auftrag gegeben von Papst Leo X. für die Sixtinische Kapelle. Gefertigt von Webern in Brüssel zeigen sie Szenen aus den Apostelgeschichten von Petrus und Paulus. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat die Ausstellung Raphael – Macht der Bilder für uns besucht. Von Raphael stammen ja, wenn man es genau nimmt, Herr Probst, nur die Vorlagen, die sogenannten Kartons, die wie bei einem Foto negativ immer wieder reproduzierbar sind. Warum gelten diese Raphael-Tapisserien, die jetzt in Dresden zu sehen sind, dennoch als so einzigartig?
Ja, sie sind groß und sie sind prachtvoll, Frau Elmreich. Und einzigartig waren sie natürlich besonders, weil sie eben, wie Sie sagten, ursprünglich für die Sixtinische Kapelle in Auftrag gegeben worden waren. Das hatte für einen Herrscher wie August den Starken, der zumindest formell damals dem katholischen Glauben anhing, eine große repräsentative Bedeutung. Die Sixtina war ja die Papstkapelle im Vatikan und galt sozusagen so als einer ganz besonders heiligen Orte des römischen Katholizismus. Dann hatte Pietro Perugino, der spätere Lehrer Raphaels, auch den ersten Auftrag schon für die Freskendekoration in der Sextina erhalten, zusammen mit mehreren anderen Malern wie Botticelli und Ghirlandaio. Da hatte er schon das Leben Jesu und das Leben Moses an die Wände gemalt. Ja, und als Raphael 30 Jahre später dann seinen Auftrag für diese insgesamt 10 Tapisserien erhielt, da sollten sie eben diese Fresken an den Seitenwänden thematisch nochmal ergänzen, aber dabei noch kostbarer, noch aufwendiger wirken, denn diese Herstellung ist natürlich noch viel stärker, viel aufwendiger als ein einfaches Fresko auf der Wand. Sie waren also von vornherein absolut als repräsentativer Höhepunkt auch intendiert. Sie zeigen 4 Szenen aus dem Leben Petrus, des Apostels Petrus, und 6 aus dem des Apostels Paulus. Und der Zyklus bestätigt sozusagen in sich die Legitimität des Papstes als Erben von Petrus, als ersten Bischof von Rom und damit als Stellvertreter Jesu auf Erden. Und damit haben sie dann quasi auch schon den politischen Aspekt, weshalb dieser Zyklus also für August den Starken grundsätzlich so interessant war, weil er eben nach seinem machtpolitisch motivierten Konfessionswechsel grundsätzlich eben durch Bildzeugnisse seine Beziehungen zum Papsttum unterstreichen wollte.
Ja, natürlich einleuchtend, warum ein Papst, nämlich Leo X., auch diese Motive ausgesucht hatte für die Papstkapelle. Sie haben schon gesagt, Geschichten aus den Leben von Petrus und Paulus. Was genau ist drauf zu sehen?
Ja, August hat 1728 diese Bildteppiche und zwar 6 davon gekauft, alle nach den Originalkartons von Raphael gewebt. Zu sehen sind davon jetzt in Dresden 5, 3 Motive nach dem Leben des Petrus und 2 Paulus-Motive. Und ich würde gerne herausheben diesen wunderbaren Fischzug, der auch immer wieder genannt wird, weil Teile davon später auch in Motiven oft kopiert wurden. Aber hier zeigt sich eben besonders eindrucksvoll Raphaels Fähigkeit, auf ja ungefähr 4,5 mal 5,5 Metern ein komplexes Bildgeschehen, sehr ausdrucksstark, gleichzeitig monumental, mit sprechenden Gesten und Handlungen zu verdichten. Also in diesem Fall das Boot, da sitzt Jesus auf diesem Boot und Petrus fällt vor ihm auf die Knie, nachdem sich Jesus ihm im Wunder offenbart hat, während die anderen Fischer mit dem Emporziehen, das spürt man gerade so körperlich, dieser plötzlich sehr schweren Netze beschäftigt sind. Im Hintergrund sieht man dann die Hungernden am Ufer, die der Nahrung harren. Also das alles ist unglaublich stark, szenisch und auf den ersten Blick zu verstehen, so angelegt. Und Raphael hat daran auch sehr lange gearbeitet, dass es so ist.
Die wichtigsten Stücke der Ausstellung sind ja ohnehin im Besitz der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Aber da kommen noch eine Reihe von Leihgaben hinzu. Was zum Beispiel?
Ja, einige der Kartons, wenn auch nur als Faksimile, die also zeigen, wie quasi spiegelverkehrt erst einmal diese Szenerien angelegt werden mussten, um dann in die Weberei zu gehen. Aus Paris sind zwei weitere Teppiche gekommen und dann natürlich Studienmaterial, also diese formalen Vorlagen. Raphael hat ja intensiv daran gearbeitet, immer wieder mit etlichen Studien und sogenannten Modelli einzelne Bildteile ja perfekt zu machen, und das sieht man auch hier. Also die Vorstudien, geradezu für den Fischzug zum Beispiel, sind reichlich erhalten. Man kann sehen, wie er die Komposition mehrfach verändert hat, aber man sieht auch, wie stark Einzelmotive eben dann später gewirkt hatten, auch bei Zeitgenossen oder später, zum Beispiel bei Dürer.
Unbedingt hinfahren, oder Herr Probst, höre ich so aus Ihrer Begeisterung heraus?
Es ist jedenfalls sehr, sehr eindrucksvoll, und sie sind eben nach wie vor Teile ja der Dresdner Sammlungsidentität, kann man sagen. Man kann wirklich denken, 1855, als die Gemäldegalerie dann gebaut wurde, wurden sie erneut, also nicht mehr als Staatsrepräsentation, sondern als Sammlungshighlight sozusagen in einer eigens hergerichteten Rotunde präsentiert. Und dass sie heute jetzt eben nach der Wiedereröffnung der Dresdner Gemäldegalerie, nach langjähriger Renovierung, wieder so frontal im Jubiläumsjahr gezeigt werden, das ist natürlich ein besonderer Anlass sozusagen.
Danke, Carsten Probst, über die Ausstellung Raphael Macht der Bilder bis Ende August zu sehen in der Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger in Dresden. Die Oscars, sie werden im kommenden Jahr 8 Wochen später als ursprünglich geplant vergeben. Darin geht's jetzt unter anderem in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Statt am 28. Februar soll die Oscarverleihung nun erst am 25. April stattfinden. Das gab die Filmakademie gestern in Beverly Hills bekannt. Durch den zeitlichen Aufschub soll es Filmemachern ermöglicht werden, ihre Filme fertigzustellen und in die Kinos zu bringen. Viele Filme können und konnten Corona-bedingt nicht zeitig fertiggestellt werden. Statt Dezember ist deshalb die Frist für die Veröffentlichung bis Ende Februar verlängert worden. Alle Filme müssen vor der Oscar-Nominierung in den Kinos sein. 2021 dürfen ausnahmsweise auch Filme in die Auswahl kommen, die noch nie im Kino waren, dafür aber bei Streamingdiensten zu sehen sind. Die Kulturstiftung des Bundes investiert 14,6 Millionen Euro in Kulturprojekte. Im Einzelnen sind das Vorhaben aus dem Bereich der Förderung der Theaterszene. 3,7 Millionen Euro stehen für dieses Programmfeld zur Verfügung. Städte und Regionen ohne Häuser mit eigenen Theater- oder Tanzensembles sollen bis 2026 mit weiteren 20 Gastspielkooperationen unterstützt werden. Mit insgesamt 2,8 Millionen Euro. 4 Millionen stehen für die künstlerische Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Ländern und Deutschland bereit. Und darüber hinaus wurde entschieden, dass der Tanzkongress 2022 in Mainz stattfinden wird. Der Radebeuler Stadtrat bekommt mit Gabriele Lorenz eine neue Kulturamtsleiterin. Die Entscheidung fiel gestern Abend und war fällig gewesen, nachdem der Schriftsteller Jörg Bernig auf das Amt verzichtet hat. Er war im Mai mit einer Mehrheit von CDU und AfD vom Radebeuler Stadtrat zum Kulturamtsleiter gewählt worden. Nach öffentlichem Protest hatte der Oberbürgermeister daraufhin Widerspruch eingelegt. Die Entscheidung für die 58-jährige Romanistin, Germanistin und Ethnologin fiel, wie es hieß, mit großer Mehrheit. Die lettische Regierung hat den Bau einer neuen Konzerthalle in Riga beschlossen. Gebaut werden soll das Haus in der Nähe der Altstadt. Die genauen Kosten für den Neubau stehen noch nicht fest. Klar ist bereits, dass die Finanzierung auch aus dem staatlichen Sonderhaushalt zur Bewältigung der Corona-Krise erfolgen soll. Der Kulturminister sprach von einem historischen Beschluss und dem bestmöglichen Standort, der außerdem eine Befreiung von einem Symbol der kommunistischen Herrschaft bedeute. Noch befindet sich an der Stelle nämlich das ehemalige Gebäude des Zentralkomitees der Lettischen Kommunistischen Partei aus dem Jahr 1974.
Antje Allroggen, vielen Dank. Bereit zum Download? Die Corona-Warn-App für Deutschland ist da. Mehr dazu in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Zuvor verabschiedet sich Marja Elmenreich.